Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 20. Oktober 2014 zum Thema Die Mathematik hinter den Spielen. Zu Gast ist Peter Mayer, Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu dem heutigen spannenden Thema. Bevor wir beginnen und bevor ich den Gast vorstelle, ganz kurz zu den einleitenden Worten, wie wir sie immer haben. Die ganzen Veranstaltungen des Kepler Salons sind deshalb möglich, weil wir verschiedene Förderungen haben. Auf der einen Seite gibt es die Subventionen von Stadt und Land, dann gibt es zahlreiche Sponsoren und dann ganz wichtig unser Unterstützungsverein, die Freunde des Kepler Salons. Und da bitten wir, wie immer, wenn Sie Interesse haben und Ihnen der Vortrag heute auch gefallen hat im Anschluss, dass Sie vielleicht überlegen, ob Sie vielleicht Mitglied werden wollen, um Vorträge wie diesen heutigen weiterhin zu ermöglichen. Es gibt ein Anmeldeformular und das finden Sie in unserem Quartalsprogramm. Das ist momentan dieses kleine grün-blaue Heft, das aufliegt, wo Sie sich auch das Programm anschauen können. Ja, wir haben einen Barbetrieb, jetzt aktuell und neu vom Wirt am Graben betrieben, in der Person der Frau Desendorfer. Würde sie gerne mit Speis und Trank, soweit geht, versorgen. Sie können auch jederzeit während des Vortrages aufstehen und rübergehen zur Bar, wenn Sie sich was holen wollen, weil wir im gesamten Bereich audiell übertragen und auch eine Videoübertragung existiert auf dem Schirm. Also Sie versäumen nichts, wenn Sie kurz mal aufstehen. Wir werden im Anschluss zum Vortrag eine Publikumsdiskussion haben, wie wir es immer haben. Das heißt, Sie können Fragen stellen, unser Vortragender wird darauf eingehen. Und damit wir im Anschluss sämtliche Dinge in Aufzeichnung haben, wäre es ganz wichtig, dass wenn Sie eine Frage haben, Sie mir das deuten und zeigen. Sie bekommen dann ein Mikrofon und Ihre Frage wird auch mit aufgenommen, weil ja sämtliche Vorträge vom Kepler Salon im Internet nachgehört werden können. Das ist inzwischen schon ein recht beachtliches Archiv, also auch darauf möchte ich hinweisen. Auf der Homepage keplersalon.at finden Sie alle Vorträge, die bislang stattgefunden haben. Gut, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich habe eine Professur in Hagenberg, bin dort tätig im Bereich Digital Arts und unterrichte im Bereich Design und Animation. Habe in meiner Berufserfahrung sehr viel mit Wissenschaft zu tun gehabt in dem Bereich der Visualisierung und daher habe ich eine relativ hohe Affinität zu sämtlichen Wissenschaftsthemen und bin da sehr begeistert. So, jetzt kommen wir schließlich und endlich zu unserem eigentlichen Gast des heutigen Abends. Und zwar Herr Peter Mayer hat die Berufsbezeichnung Algebraiker. Wählen sehr wenige, vermute ich. Er hat eben Mathematik studiert in Linz, wo er 2004 promovierte und hat dann mehrjährige Forschungsaufenthalte im Ausland gehabt, unter anderem in Madison, in Wisconsin, in Boulder, auf der Universität Boulder, Colorado, zuletzt in Lissabon und 2012 ist er zurückgekehrt und leitet nun eine Forschungsabteilung im Institut für Algebra auf der Johannes Kepler Universität Linz. Er wird im Zuge des Vortrags auch sicher darüber sprechen, was er dort beforscht mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie uns dieses Thema mit Spiele und Mathematik heute auseinandersetzen und begrüße ganz herzlich. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend. Danke fürs zahlreiche Kommen. Danke für die Einladung, für die nette Einleitung. Muss ich gleich sagen, Forschungsabteilung leite ich keine, sondern ich habe ein kleines Projekt mit momentan 3 Leuten. Wie auch immer. Also freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Kepler war ja nicht nur ein Revolutionär in der Physik und in der Astronomie, sondern auch ein großer Mathematiker. Und das ist eine besondere Freude, da in seinem alten Wohnhaus den Linzern etwas über die Mathematik erzählen zu können. Ne? Wunderbar. Was tue ich, ne? wenn ich in einer Bar mit jemandem rede, ne? Dann ist die Frage immer, was tut man eigentlich als Mathematiker? Dann sage ich immer, ich forsche, ich mache Grundlagenforschung. Und dann ist die zweite Frage sicher, ja, was forscht man in der Mathematik? Ist da nicht eh schon alles bekannt? Was schaut man sich da noch an? Und was ich Ihnen heute mitgeben möchte, sind zwei Dinge. Erstens, Mathematik ist nicht nur Rechnen mit Zahlen, sondern wie man es aus der Schule kennt, sondern auch was anderes, mehr noch. Und es gibt durchaus einige Fragen, die aus der Praxis kommen, die offen sind, die wir nicht lösen können und die es noch es lohnt, beforscht zu werden. Ne? Aufhängen möchte ich das an zwei Spielen, die bekannt und populär sind. Das eine ist der Zauberwürfel und oder Rubik's Cube, wie wir hier haben, und das zweite Sudoku. Ne? Also schauen wir mal. Ja, Zauberwürfel. Kennen Sie vermutlich alle. Ist halt dieses Jahr 40 Jahre alt geworden, so wie ich. Sie haben 6 farbige drehbare Seitenflächen. Sie verdrehen die irgendwie zufällig. Und Ziel davon ist es, dann nachher wieder zu sortieren, ne? Einfärbig zu machen. Haben Sie sicher alle schon probiert. Was ist ein gängiger Lösungsansatz? Was man macht, man stellt sich den Würfel her. Ne? Hier ist oben, man sortiert zuerst die obere Fläche, ne? Dass da alle Farben, dass der einfärbig ist. Dann sortiert man die Seiten so, dass man die obige Fläche fix lässt, nicht wieder zerstört. Ne? Und zum Schluss sortiert man die untere Fläche. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, aber das ist im Wesentlichen die Strategie, die man verfolgt dabei. Was hat das mit Mathematik zu tun? Was Sie da haben ist, wenn Sie den Würfel verdrehen, ne? Sie machen irgendeine zufällige Folge von Drehungen und nachher wollen Sie das wieder rückgängig machen. Und Sie wissen aber nicht, welche Drehungen Sie ursprünglich ausgeführt haben, ne? Weil Sie es auch nicht gemerkt haben. Beim Lösen von dem Würfel wollen Sie jetzt quasi mit diesen Drehungen rechnen, anstatt das mit Zahlen rechnen. Das wäre unser Ziel. Also diese zufällige Konfiguration, die Sie da jetzt dann wieder zerlegen in ein hintereinander Ausführen von Drehungen. Und Gott sei Dank gibt es dafür schon Werkzeuge in der Algebra, insbesondere in der Gruppentheorie. Ne? Also das Schlagwort ist der Computational Group Theory. Und da müssen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht eine mathematische Formalisierung vom Zauberwürfel. Also ich habe vorher schon gesagt, denken Sie sich einfach, wir stellen ihn so hin, ne? Wir nennen die Seiten oben, unten, vorne, hinten, links, rechts. Ne? Und jetzt, was kann ich tun damit? Ich kann die vordere Seite verdrehen, 90 Grad, ne, oder 180 oder 270 im Uhrzeigersinn, genauso die hintere, die rechte und linke oben, unten. Bei diesen Drehungen sehen Sie, da verändern sich die Positionen der Ecken und der Kanten. Aber die Mittelwürfel, die bleiben immer gleich. Also ich drehe den Würfel nicht so herum, sondern ich halte ihn immer so fest im Raum. Die Mitten bleiben immer gleich, es drehen sich nur die Ecken und die Kanten. Und wenn wir diesen Würfel da jetzt die Seitenflächen auffalten, zu den Mantel uns anschauen, ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann, also da wäre oben die obere Fläche. Ich nummeriere jetzt die beweglichen Teile, ne? Also die kleinen beweglichen Seitenflächen durch von 1 bis 8. Dann ist die vordere Fläche links, rechts und so weiter, also der Würfelmantel so aufgefalten. Was passiert jetzt, wenn ich die Vorderseite drehe? Wenn Sie das sehen können, die Vorderseite, das ist die Mitte von dem Kreuz. Ne? Die wird jetzt gedreht, der eine Eckpunkt 17, Fläche 17 wandert zu 19, 19 zu 24, 24 zu 22 und zu 17 wieder zurück. Das passiert beim Drehen und die angrenzenden Flächen bewegen sich auch. Also auf der oberen Seite, die Fläche 6 wird zu 25 und so weiter. Ich glaube, da so 4er Zyklen drinnen. Was sich nicht bewegt, wenn ich die Vorderseite drehe, sind die hinteren Flächen. Die Position 1 bleibt unverändert. Und so habe ich jetzt diese Drehungen übersetzt in Permutationen von Funktionen von diesen Zahlen. Genauso kann ich das mit der hinteren Drehung machen und den übrigen 4. Und diese Algorithmen, die es in der Gruppentheorie gibt, die erlauben es jetzt mit diesen Permutationen, mit diesen Modellen effizient zu rechnen. Und da kann ich Fragen beantworten, zum Beispiel wie viel Konfigurationen von den Würfeln gibt es überhaupt. Also, wie viel sind da möglich? Das sind 4 × 10⁻¹⁹ in etwa ist das, was diese Zahl, die da drauf steht. Da kann man aber ganz genau bestimmen. Wenn Sie denken, Schätzung für das Alter des Universums ist etwa 4 × 10⁻¹⁷ Sekunden. Also wenn Sie sich seit dem Urknall jede Sekunde 100 Konfigurationen angeschaut haben, dann sind Sie gerade fertig geworden damit. Das ist die Größenordnung. Also es gibt sehr viele Positionen von dem Würfel. Man kann sich auch überlegen, ist es möglich, nur eine einzige Ecke des Würfels zu drehen, alle anderen Dinge fix zu lassen? Die Antwort ist nein. Ne? Also ich kann mit diesen Drehungen vorn, hinten, links, rechts, oben, unten so eine einzelne Ecke nicht alleine drehen, da muss ich immer eine zweite Ecke auch noch in den Gegensinn mitdrehen. Und weiters, das, was uns am meisten interessiert, wenn ich jetzt so eine beliebige, zufällige Konfiguration wie hier habe, wie zerlege ich die in ein Produkt der Basisdrehungen quasi, ne? V, H, U und so weiter, das waren die Drehungen der einzelnen Seitenflächen. Wenn ich das weiß, wie ich diese Permutation zerlegen kann, in diese Basispermutationen, dann weiß ich umgekehrt, mit welchen Permutationen kann ich das wieder sortieren, ne? Rückgängig machen. Diese Algorithmen in der Computeralgebra sind sehr leistungsfähig, die sind sehr schnell. Da kann man nicht nur, es gibt nicht nur den 3x3x3 Würfel, den Sie hier sehen, sondern auch 2x2x2, na, das ist ein bisschen kleiner, oder mit längeren Seitenkanten. Die lassen sich auch noch denselben Methoden alle effizient lösen. Wobei der Aufwand der Rechenaufwand, die Lösung zu bestimmen, ist immer proportional zur Zahl der Teilflächen, der kleinen Flächen. Also, das heißt, wenn Sie einen Würfel mit Kantenlänge 30 haben statt 3, wie viel Teilflächen müssen Sie sortieren? Na, dann hat eine große Seite 30 mal 30 Flächen, sind 900. 100 mal so viel wie der. Ja. Wie lange dauert es denn, 30 Würfel zu lösen? 100 mal so lang wie diesen mit dem effizienten Algorithmus. Also das skaliert sich recht gut, das geht recht schön. Da weiß man also quasi alles. Typischerweise mit diesen Algorithmen, die es in Computeralgebra-Programmen gibt, die Sie einfach anwenden können, so eine Lösung vom Würfel braucht 40, 60, 80, 100 Drehungen, um das wieder zu sortieren. Das ist nicht die optimale Lösung. Ne? Im Allgemeinen geht es mit weniger, mit kürzer. Und man kann sich jetzt fragen, was ist die kleinste Zahl von Drehungen, mit der sicher jede Stellung gelöst werden kann? Ne? Ein allwissendes Wesen, wie viele Drehungen würde das brauchen, um jede beliebige Konfiguration zu lösen? Und das ist erst vor kurzem, also relativ kurzem, bewiesen worden, tatsächlich für jede Konfiguration reichen 20 Drehungen aus, um das wieder in die Ursprungskonfiguration zurückzubinden. Und wie beweist man das? Also in diesem Artikel, God's Number is 20, Gott kann den Würfel in 20 Drehungen lösen, ich kann es nicht, mein Computer auch nicht, aber sei es drum, wie beweist man so ein Resultat? Dass im Wesentlichen der Beweis verwendet viel Computerrechnungen. Also man kann sich so vorstellen, die Leute haben jede Konfiguration gelöst. Nicht wirklich, weil das wären zu viele, aber modulo ein paar Symmetrieoperationen, modulo ein paar Symmetrieüberlegungen, haben die wirklich das ausprobiert, dass das alles in 20 Bewegungen geht. Mit der Unterstützung von Google, die ihre Rechenzeit auf ihren Computern gesponsert haben. Ja, so viel zum Rubiks Würfel. Und als nächstes möchte ich Ihnen ein bisschen was zu Sudoku sagen. Kennen Sie auch alle aus der Zeitung, ne? Was ist das? Wir haben ein 9x9 Gitter unterteilt in 3x3 Unterblöcke, so dass jede Zahl von 1 bis 9 genau einmal in jeder Zeile, jeder Spalte, jeden 3x3 Block vorkommt. Und gegeben habe ich nur ein partielles Gitter, ne? Ein paar Zahlen sind vorgegeben und das Ziel ist, ich soll es jetzt ergänzen, vervollständigen. Bei den Angaben in der Zeitung ist so, jedes Problem hat genau eine Lösung, ne? Genau eine Vervollständigung, das ist ausgemacht. Darauf können Sie sich immer verlassen. Bisschen was zur Geschichte, auch der Name kommt von einer japanischen Phrase, mehr oder weniger isolieren Sie die Zahlen, heißt, die Tafeln sind schon vom Schweizer Mathematiker, also diese Sudoku-Tafeln sind spezielle lateinische Quadrate, die schon vom Schweizer Mathematiker Euler im 18. Jahrhundert erforscht worden sind. Ähnliche Spiele hat es schon in Frankreich rund um 1900 gegeben, ne? Im Wesentlichen dasselbe. Da haben sie einen Zeitungsausschnitt, man kann es nicht genau lesen, aber ich glaube, das hat irgendwie Carré, Magique, Diabolique geheißen damals. Ist wieder aus der Mode gekommen, die moderne Version ist 1979 von einem Amerikaner erfunden worden, Howard Gans, und in den 80er Jahren in Japan populär geworden. International gibt es seit 2005 etwa auch bei uns und sehr beliebt. In verschiedensten Formen. Ne? Also es gibt nicht nur die 9x9 Version, sondern runde, es gibt Überlagerungen in irgendwelchen anderen Formen, die Sie an allen möglichen Orten auch lösen können. Ne? Was ist der mathematische Hintergrund dabei? Nicht die Zahlen, die drinnen stehen. Ne? Die Zahlen von 1 bis 9 können Sie genauso durch beliebige andere 9 verschiedene Symbole, Buchstaben oder sonst was ersetzen. Die Lösung kriegen Sie nicht durch Rechnen mit diesen Zahlen, sondern durch Anwenden von logischen Schlussfolgerungen. Was kann man sich dazu überlegen? Ja, was wir Mathematiker doch immer gern tun, ist zählen. Ne? Also wie viele verschiedene 9x9 Sudokus gibt es? Gefüllte Tafeln jetzt. Nicht Angaben, sondern vollständige Tafeln. Da haben wir jetzt 6 mal 10 hoch 21 waren das, glaube ich, wenn ich mich früher nicht erzählt habe. Noch mehr als Konfigurationen vom Sudoku-Würfel, vom Rubik-Würfel. 6 mal 10 hoch 21 ist ein bisschen weniger als die geschätzte Zahl der Sterne im Universum. Ne? Die Sterne im Universum gibt es vielleicht 10 hoch 22, 10 hoch bis 10 hoch 24 sind so die Schätzungen. Sudokus gibt es ein bisschen weniger, aber okay, ungefähr in dieser Größenordnung. Jetzt, wenn Sie ein Sudoku hernehmen und Sie vertauschen die Zahlen 1 und 2, bekommen Sie wieder ein Sudoku. Ne? Oder Sie drehen das um 90 Grad, kriegen Sie wieder ein Sudoku. Die sind aber ziemlich ähnlich zu dem, was Sie ursprünglich gehabt haben. Jetzt können Sie sich fragen, wie viele von diesen 6 mal 10 hoch 21 sind tatsächlich verschieden? 5,5 Milliarden. Also tatsächlich verschieden, bis auf Vertauschen der Zahlen, Vertauschen von Zeilen, Spalten, Drehungen und so weiter, gibt es 5,5 Milliarden, bisschen weniger als Leute auf der Welt. Wie viele verschiedene Angaben gibt es? Vielleicht gehen uns die irgendwann mal aus in den Zeitungen. Wäre schlecht, wenn man die alten wieder recyceln müsste. Sind ja schon alle gelöst. Das weiß man nicht. Ne? Wie viele Angaben es gibt, ist unbekannt. Die hat keiner gezählt. Aber es sind sicher mehr als diese 6 mal 10 hoch 21. Also genug. Alle diese Fragen sind, ja. Das ist eine interessante Frage, haben Sie sich vielleicht gestellt, wie viele Zahlen müssen überhaupt gegeben sein, damit eine eindeutige Lösung existiert? Weiß man auch erst seit heuer, mindestens 17. Ne? Also jedes Sudoku, das eindeutig lösbar ist, muss mindestens 17 Einträge schon gegeben haben. Wenn Sie irgendwo eins mit 16 Einträgen nur sehen, dann wissen Sie, es ist entweder unlösbar oder es hat mindestens 2 Lösungen. Das darf nicht sein in der Zeitung. Ja, Sie haben sicher alle versucht schon mal eins zu lösen. Hier ein ganz einfacher Lösungsalgorithmus, für den Sie am Computer leicht programmieren können. Möchte ich Ihnen vorstellen, das ist eine Version von Versuch und Irrtum, Trial and Error im Wesentlichen. Der Lösungsalgorithmus hat 2 Schritte, vorwärts und rückwärts. Also vorwärts ist, ich nehme die kleinste zulässige Zahl, die in die nächste freie Stelle reinpasst und schreibt die dort rein. Der Rückwärtsschritt ist, wenn in die nächste Stelle keine Zahl reinpasst, ne, aus den Bedingungen, die ich gegeben habe, dann war die Wahl in der vorigen Stelle falsch. Hm. Muss ich zurückgehen zur vorigen Stelle, dort die Zahl ausradieren und die nächstgrößere zulässige dort probieren, einsetzen. Dann gehe ich wieder vorwärts. Also die Strategie beim Lösen ist jetzt, ich gehe vorwärts so lang wie möglich und wenn ich anstehe, wenn ich nicht mehr vorwärts gehen kann, dann muss ich halt zurückgehen, was umbessern, möglicherweise mehrere Schritte zurückgehen und dann, bevor ich wieder vorwärts gehen kann. Und optimalerweise bin ich mit dem letzten Vorwärtsschritt irgendwann mal fertig oder das Sudoku ist unlösbar. Ne? Kann auch passieren. Vielleicht an einem kleinen Beispiel, so 4x4 Sudoku Kind, können wir uns diesen Algorithmus anschauen. Diese wunderbare Tafel hier haben, ne? Machen Sie einem Mathematiker eine große Freude. Können wir verwenden. Meine Angabe hier wäre 2, 4, 3, 1. Und die erste freie Stelle wäre hier. Ich gehe einfach die Zeilen durch. Ne? Ich setze die kleinste zulässige Zahl in dieser Stelle hier ein. Was wäre das? Naja, 1. Probieren wir 1. Gehe ich zur nächsten freien Stelle. Was ist die kleinste zulässige Zahl, die ich hier einsetzen könnte? 3, ja. 1 ist schon vergeben, 2 steht hier, ne? 3 könnte hier passen. Nächste Stelle möchte ich 4 einsetzen, ne? Habe ich aber den Konflikt mit dem 4er in diesem Block hier. Also 4 ist, 1, 2, 3 ist nicht zulässig, 4 geht auch nicht. Ich habe wo einen Fehler gemacht an der vorherigen Stelle. Also ich muss zurückgehen. Der Dreier hier war falsch. Ich möchte die nächstgrößere zulässige Zahl hier einsetzen. Nächstgrößere Zahl wäre 4, das geht aber auch nicht wegen dem hier. Muss ich noch einmal zurückgehen. Der Einser hier war auch falsch. Nächstgrößere Zahl, die hier reinpasst. 3. Gehe ich wieder vorwärts. Ne? Was hätten wir hier? 1, ich fange wieder von unten an, ne? Also, mit 1 unten an, dann an der Stelle 4, habe ich wieder den Konflikt hier, ne? Also der 1er ist falsch. Kann ich 2 hier einsetzen? Nein, 3 geht nicht, 4 geht nicht, ich muss noch einmal zurück, der war auch falsch. Ne? Das heißt, was ist hier? 4, ne? Das ist meine letzte Chance, ich gehe wieder vorwärts. 1, 3, geht nicht. Der 1 war falsch. 2 geht nicht, 3, ja. Und 1. Sind wir noch okay soweit?
Ja.
Okay, dann machen wir weiter. Was haben wir da? Drei? Da? Der Einser hat einen Konflikt mit dem da unten. Ja. Das nächste wäre, da könnte ich eins reinschreiben. Ne? Vier ist eh gegeben. Zwei würde passen. Vier. Nichts kleinere. Eins geht nicht, zwei geht nicht. Zwei geht, ja. Eins, ne? Kann ich ganz unten anfangen. Dann hätten wir hier. Drei. Zwei. Sind wir fertig, ne? Haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Haben wir heute noch was vor. Ja, also das ist dieser Backtracking-Algorithmus fürs Lösen von Sudoku. Macht natürlich kein Mensch so. Ne? Menschen tun nicht gern herumprobieren, sondern lieber Zusammenhänge suchen. Menschliche Lösungsansätze sind zum Beispiel die erste, die heißt nackte Einer. Stellt man sich einfach so vor, wir fixieren uns ein Kästchen in dem Sudoku und überlegen uns dann, welche Zahl kann in dem Kästchen drinnen stehen. Wo jetzt hier der rote Dreier steht, also in der zweiten Position von oben, welche Zahl könnte da drinnen stehen? Kein Einser, weil das in der Spalte schon vorkommt. Kein Zweier, weil es in der Spalte schon vorkommt. Kein Vierer, weil es in der Zeile schon vorkommt. Die einzige Zahl, die dort drinnen stehen kann, ist ein Dreier. Ne? Also das nackte Einer kannst du, es ist offensichtlich, dass an dieser Stelle ein Dreier sein kann. Muss, kann nichts anderes dort reinkommen. Versteckte Einer ist umgekehrt, also jetzt fixiere ich nicht ein Kästchen, sondern eine Zahl und überlege mir, in welcher Zeile oder Spalte oder im Block kann die vorkommen. Da in dem, wenn ich mir jetzt unten, rechts unten diesen 2x2 Block vor anschaue, in diesem 2x2 Block muss ein Einser vorkommen, ne? Da drinnen muss ein Einser vorkommen, wo kann er sein? Nicht in der letzten Zeile, weil in der letzten Zeile schon ein Einser ist. Das heißt, er muss in der oberen Zeile vorkommen, dort an der Stelle, wo er jetzt steht. Also implizit an dieser Stelle kann nur der Einser stimmen. Ich meine, das sind so die ersten Schritte beim Lösen von einem Sudoku, die Sie wahrscheinlich machen, ja. Diese nackten und versteckten Einer finden. Wenn das nicht reicht, dann kann man sich noch Paare und Triple von Zahlen und kompliziertere Konfigurationen anschauen. Die haben dann alle irgendwie ganz bunte Namen, X-Wing, Swordfish und so weiter. Kompliziertere Strategien, Muster, die man sucht. Wenn alles nichts mehr hilft, dann muss man probieren. Ne? Also dann macht man, wenn gar nichts mehr geht, dann geht immer noch Backtracking, das was wir vorher gemacht haben. Die Schwierigkeit von einem Sudoku ergibt sich jetzt daraus, wie kompliziert die Lösungsstrategien sind, die Sie verwenden müssen. Also wenn Sie ein Sudoku nur mit den ersten zwei Strategien einer suchen lösen können, das sind die ganz leichten. Ne? Wenn Sie Paare, Triple auch schon verwenden müssen, das sind die mittleren und so weiter. Backtracking brauchen Sie im Allgemeinen nur für die schwierigen Sudokus. Ne? Daher kommt diese Klassifizierung von der Komplexität von Sudokus. Ja, zurück zum, also was immer geht, habe ich gesagt, ist dieses Backtracking. Das insbesondere für 9x9 Sudokus sind alle schnell lösbar damit. Für größere Sudokus können Sie das auch machen, ne, aber es ist nicht mehr effizient, es dauert zu lang. Warum? Der Aufwand für diesen Algorithmus ist, also man kann ihn ein bisschen geschickter machen, als ich ihn hier vorgestellt habe, aber im Wesentlichen ist der Aufwand exponentiell in der Zahl der Kästchen, die Sie ausfüllen müssen. Was heißt das? Wenn Sie 100-mal so viel Kästchen haben, 100-mal so viel Zahlen, erinnern Sie sich beim Zauberwürfel. Ne? Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie 100-mal so viele kleine Flächen haben beim Zauberwürfel, dann dauert es alles 100-mal so lang, den zu lösen. Naja, soll so sein. Aber beim Sudoku, wenn Sie 100-mal so viele Zahlen dort brauchen, brauchen Sie nicht 100-mal so lang, sondern 2 hoch 100-mal so lang. Ne? Und das ist ein ganz anderer Faktor von Schwierigkeit, der da passiert. Also deswegen skalieren sich Sudokus nicht gut und dieses Backtracking-Verfahren ist nicht effizient für größere Beispiele. Ganz interessant, allgemeine Sudokus sind sogenannte NP-vollständige Probleme, wenn Sie das schon gehört haben, wenn nicht, vergessen Sie es wieder, macht nichts. Sie sind äquivalent zu anderen Problemen, wie zum Beispiel Graphenfärben. Also gegeben haben Sie einen Graphen mit Knoten, mit Verbindungen. Und die Aufgabe ist jetzt, Sie sollen diesen Graphen, die Knoten, mit 3 Farben färben, sodass 2 benachbarte Knoten nicht dieselbe Farbe haben. Die Frage ist das möglich? Ne? Können Sie das finden? Hier bei diesem Beispiel ist die Färbung schon vorgegeben. Sie sehen immer zwei blaue Knoten sind nicht verbunden. Keine 2 roten Knoten sind verbunden, keine 2 grünen Knoten sind verbunden. Aber im Allgemeinen ist es schwierig, diese Färbung zu finden, wenn ich sie Ihnen nicht vorgebe. Genauso ein verwandtes Problem ist die Erfüllbarkeit von Boolschen Formeln, SAT. Wenn Sie das kennen, Stundenplan erstellen, ne, in der Schule. Sie haben Lehrer, Schüler, Klassenzimmer, Gegenstände, gewisse Bedingungen. Ne. Ein Lehrer kann nicht gleichzeitig in 2 Zimmern sein zur selben Zeit. Und Sie wollen hier einen Stundenplan für die Schule erstellen. Auch das ist ein verwandtes Problem. Traveling Salesmen, gegeben sind eine Liste von Städten mit Verbindungen, mit gegebenen Entfernungen. Gesucht ist die kürzeste Rundreise durch alle Städte. Und also praktische Anwendungen wären Datenbankabfragen in der künstlichen Intelligenz, das Testen von Computerchips, das Überprüfen von Computerprogrammen, alle diese Dinge, in all diesen Dingen sind verwandt, kann man also diese, zum Beispiel die Erfüllbarkeit von Boolschen Formeln oder das Lösen von Graphen darin wiederfinden, wenn man es geeignet kodiert. Naja, dazu später noch ein bisschen mehr. Was ich noch sagen möchte, alle diese Probleme haben folgende Gemeinsamkeit. Eine gegebene Lösung können Sie leicht überprüfen, ob die stimmt. Ja. Bei einem Sudoku, wenn ich Ihnen die Lösung, wenn ich es ausfülle, ne, und ich Ihnen ein ausgefülltes Sudoku gebe, es ist leicht zu prüfen, ob die Lösung wirklich stimmt. Sie brauchen einfach alle Zeilen durchgehen, Spalten, Blöcke. Das ist leicht. Schwierig ist es, die Lösung zu finden. Also, wie gesagt, ist kein allgemeines effizientes Lösungsverfahren bekannt, weil der Aufwand eben exponentiell ist in der Größe. Wenn Sie aber einen hätten, also wenn Sie einen effizienten Algorithmus fürs Sudoku-Lösen zum Beispiel hätten, dann könnten Sie alle anderen Probleme, die wir vorher erwähnt haben, auch effizient lösen. Sie können sie alle darauf zurückführen. Das wäre der Haupttreffer, wenn wir sowas hätten. Und da kommen wir dann eh schon zum Schluss. Also wahrscheinlich die berühmteste offene Frage in der Informatik ist genau die: Gibt es ein effizientes, einen effizienten Algorithmus zum Lösen von Graphenfärben oder Sudoku oder SAT? Anders gesagt, wenn ich ein Problem habe, wo ich die Gültigkeit einer Lösung leicht überprüfen kann, heißt das, dass ich die Lösung auch leicht finden kann. Das ist die offene Frage. Dafür gibt es nicht nur Ruhm und Ehre und den ewigen Dank aller Handlungsreisenden dieser Welt, sondern auch $1 Million ausgesetzt von dessen Clay Mathematical Institute. Mit dem, was wir, also die Überleitung zu unseren Spielen noch zu schaffen, wir können eine alternative Formulierung angeben. Das, was wir vorher gesagt haben, ist äquivalent dazu zur Frage, sind die Sudokus echt schwieriger als Zauberwürfel? Oder gibt es irgendeinen effizienten Algorithmus, mit dem man Sudokus genauso leicht lösen könnte? Nur wir kennen ihn noch nicht. Also wenn Sie sich das mitnehmen heute Abend nach Hause und lösen, dann haben Sie sich auch die $1 Million verdient. Danke sehr.
Vielen lieben Dank. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage aufgetaucht ist. Wir haben gleich da hinten im Schrein eine Frage.
Diese beiden letzten Fragen sind die bewusst so sloppy, so salopp gestellt. Was heißt echt schwieriger oder leicht lösbar? Gibt es dafür eine exakte Formulierung?
Die gibt es natürlich, wollte ich in diesem Rahmen vermeiden, ne? Das zu technisch zu machen. Aber ja, also die exakte Formulierung die gibt es ja wohl in der Informatik und in der Mathematik. Effizient lösbar, das, was ich hier leicht lösbar oder effizient lösbar gemeint habe, ist, dass es quasi in polynomialer Zeit von einer deterministischen Turing-Maschine gelöst werden kann. Also der Prototyp für uns könnte der Zauberwürfel sein. Da haben wir gesehen, wenn das Problem sich vergrößert, ne, das Problem wird 10-mal so groß oder 100-mal so groß, die Anzahl der Flächen, die wir sortieren müssen, sind 100-mal so viel. Was passiert mit der Rechenzeit? Die Rechenzeit wird einfach 100-mal so lang. Das heißt, hier ist ein linearer Zusammenhang zwischen der Größe des Problems und der Zeit, der Lösungszeit. Oder allgemein sagt man, wann dieser Zusammenhang zwischen der Größe des Problems und der Rechenzeit ein Polynom, durch ein Polynom gegeben ist, also vielleicht ist es quadratisch, kubisch und so weiter, dann ist es in polynomialer Zeit lösbar, dann ist es, betrachten wir es als effizient oder leicht lösbar. Und der Gegensatz wäre, das ist natürlich schlecht, exponentielle Zeit, wobei wir jetzt beim Sudoku nicht wissen, ne? Ist nur unser Algorithmus so schlecht, den wir kennen? Also der Backtracking braucht exponentielle Zeit. Aber vielleicht gibt es einen polynomialen Algorithmus, ein Algorithmus, der das in polynomialer Zeit lösen würde. Dann würden wir sagen, Sudoku ist auch leicht lösbar.
Jetzt vielleicht noch eine ergänzende Frage. Da spielt die Turing-Maschine eine entscheidende Rolle. Jetzt hört man in letzter Zeit solche Wunderdinge vom Quantencomputer. Spielt der auch schon eine Rolle in diesen Überlegungen oder ist man damit noch nicht so vertraut?
Quantencomputer, da muss man dann wirklich in die Details gehen, um die Unterschiede zu verstehen. Ist jetzt auch nicht meine Spezialität, aber auch für den Quantencomputer gibt es keine, auch wenn es einen Quantencomputer gibt, wissen wir keinen effizienten Algorithmus, mit dem wir Sudoku lösen können dort. Ja. Also und es wird vermutet, dass die Dinge, die sich leicht lösen lassen mit einem Quantencomputer, dass das nicht die MP-vollständigen Dinge sind, die ich hier erwähnt habe. Also es wird vermutet, dass auch, also bewiesen ist hier nichts, ne? Aber es wird vermutet, dass auch diese Graphenfärben-Sudoku lösen all diese Dinge satt, auch auf einem Quantencomputer nicht effizient lösbar sind. Also der Quantencomputer kann mehr als ein normaler Computer, aber so viel kann er auch nicht.
Noch eine Frage. Forschen Sie nach der Million-Dollar-Frage? Wenn nicht, was forschen Sie dann? Oder forscht überhaupt wer nach dieser Frage?
Ja, ja, natürlich. Ja. Ich direkt gehöre jetzt nicht zu diesem erlauchten Kreis, der seine Zeit dafür aufbringen kann. Aber lassen Sie mich anders anfangen. Die Arbeitshypothese aller Informatiker und Mathematiker oder der meisten ist, dass die Antwort Nein ist. Ja. Also die Arbeitshypothese ist immer, diese MP-vollständigen Probleme haben keine leichte Lösung. Ja. Und es gibt aber durchaus Leute, die sich aktuell auch damit befassen. Es hat zahlreiche falsche Beweise schon gegeben über die letzten Jahrzehnte. Also irgendwie was Definitives ist da nicht
in Sicht. Entschuldigung, was ist die größte Herausforderung, um da eine Lösung zu finden? Oder was ist das? Wo ist der gordische Knoten, der zu lösen ist?
Ja.
Es ist vermutlich die Frage. Ne?
Ja, ja. Wir sind für jede Antwort dankbar. Ne? Festmachen kann ich es nicht. Ne? Also man müsste eben eines dieser Probleme wie SAT oder Graphenfärben dafür einen effizienten Algorithmus finden können. Ne? Das haben sich viele Leute natürlich angeschaut. Keiner hat einen gefunden, ne? Irgendwas, dass das schnell geht. Die Vermutung ist, es gibt keinen. Ne? Sonst haben viele, viele schlaue Leute als ich haben sich damit befasst und haben keinen gefunden. Die Vermutung ist, es gibt keinen. Aber
es gibt noch eine zweite Hoffnung. Es gibt in Deutschland den QUB-Preis. Das ist, wenn man beweisen kann, dass man telekinetische, telepathische, hellseherische Fähigkeiten hat. Nach einer wissenschaftlichen Methode kriegen Sie auch $1 Million sofort. Also vielleicht ist es leichter, falls da jemand Interesse hat. Gut, gibt's noch im Publikum vielleicht Fragen? Alle sind so ein bisschen... Hier vorne wäre eine Frage, bitte. Entschuldige, Martina. Bitte.
Ginge das Sudoku da an der Tafel auch mit 3 gegebenen Zahlen? Weil da waren erst 4 gegeben.
Also was ist die kleinste... kann ich mir eine Angabe sparen? Sehe ich jetzt nicht, ne? Also ich habe das nur so irgendwie zusammengeschrieben, damit ich es irgendwie lösen kann nachher.
Wenn man 2 Zahlen gegeben hat, kann man die anderen beiden immer vertauschen, oder? Wenn du nur 2 Zahlen festlegst, dann kannst du bei den anderen beiden sozusagen, hast du die anderen beiden, könntest du dann sagen, wenn 2 und 3 schon drinnen stehen, dann haben 1 und 4 jetzt keine Bedeutung. Das heißt, du könntest immer 4 und 1 dann vertauschen und hättest 2 Lösungen und das darfst du aber nicht.
Ja.
Also das heißt, es müssten mindestens 3 gegeben sein.
Oder? Ja, genau. Also 2 Zahlen reichen sicher nicht, 2 Angaben. Die Frage war, reichen 3? Ja. kann man sich überlegen. Ne? Also ich glaube, das geht auch mit bisschen Zeit im Kopf. Ne?
Wenn wir annehmen, dass 3 das Minimum ist und bei dem 9x9 Sudoku war ja 17 das Minimum. Mhm. Ist da irgendwie so ein Zusammenhang, dass je größer das Sudoku ist, je größer auch die Anzahl der gegebenen Zahlen sein muss? Oder
das sicher. Ne? Also ich meine, man kann relativ leicht sehen, so wie der Reichinger gerade bemerkt hat, auch bei einem 9x9 Sudoku, wenn Sie nur 7 Zahlen gegeben haben überhaupt, dann kriegen Sie keine eindeutige Lösung, ne? Weil dann kommen 2 Zahlen nicht vor, ja? Und die beiden können Sie dann immer vertauschen in jeder Ergänzung. Also für ein 9x9 Sudoku brauchen Sie sicher 7 Angaben. Insbesondere in jeder Angabe müssen 8 verschiedene Zahlen vorkommen. Ne?
Vorher 17, oder? Also 17 sind erforderlich. 17 ist das Minimum.
Genau.
Sie haben jetzt gerade 7 gesagt.
Oder? Ja, also ich habe keine Begründung dafür, warum 17 die richtige Zahl ist. Ne? Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, bei einem 9x9 Sudoku brauchen Sie sicher mehr als 7 Zahlen gegeben. Also,
also bei 17 ist die Antwort eindeutig, es ist also ein richtiges Sudoku. Bei 7, wenn ich richtig bin, können Sie mehrere Lösungen generieren, die richtig sind, aber das Sudoku ist quasi falsch, ja, weil es eben mehr als eine Lösung gibt.
17 ist das Minimum, dass man nur eine Lösung praktisch
hat. Die eindeutig ist.
Der Zusammenhang zwischen der Größe des Sudokus und der Anzahl der gegebenen Zahlen, also dass der Zusammenhang ist da.
Ja, da ist sicher ein Zusammenhang, aber direkte Formel weiß man nicht. Ne?
Okay.
Ja.
Okay, danke.
Das ist so eine, ich meine, dieses Resultat, vielleicht kann ich sogar zurückgehen. Wo war das? So. Dieses hier, ne? Dieses Resultat beweist man im Wesentlichen durch Ausprobieren. Ne? Es geht sich halt so aus, dass 17 die richtige Antwort ist. Dadurch, dass man viele Fälle da studiert hat. Jetzt, ich kann Ihnen keine logische Begründung in ein paar Sätzen sagen, warum das 17 sein muss. Ne? Es ist einfach, es geht sich nicht anders aus. Ne? Das ist das Unangenehme bei diesen Computerbeweisen. Ne? Man sagt jetzt, okay, die Zahl ist 17, wir vertrauen darauf, die Antwort ist richtig. Aber verstehen, warum das so ist, tun wir nicht. Ne?
Das ist mehr ein statistisches Ergebnis, kommen, oder?
Ja, es geht sich halt so aus. Ne?
Ja. Zurückzukommen auf meine Frage ganz kurz. Nach was forschen Sie aktuell?
Okay, danke sehr für die Möglichkeit. Also aktuell leite ich ein Forschungsprojekt, das vom Forschungsfonds gefördert wird, österreichischen Forschungsfonds, an dem ich bei dieser Stelle auch bedanken möchte, natürlich. Und was wir da tun, ist so etwas Rechnen mit algebraischen Strukturen. Ne? Also ich habe Ihnen vorher beim Lösen vom Zauberwürfel mir gesagt, wir wollen mit diesen Drehungen rechnen. Ne? Nicht mit den Zahlen, sondern mit den Drehungen wollen wir irgendwie arbeiten. Und das, was ich mache, ist jetzt noch mit allgemeineren Dingen als mit diesen Drehungen, mit Operationen irgendwie rechnen. Also man kann sich etwa vorstellen, gegeben haben wir ein paar Schaltkreise, ne? Ein paar kleine Bausteine. Und die Frage ist, lässt sich jetzt ein bestimmter Computerchip aus diesen kleinen Bausteinen zusammenbauen? Ne? Oder fehlt mir da etwas? bräuchte ich noch eine zusätzliche Schaltungen, um eine bestimmte Konfiguration zu bekommen. Also im Wesentlichen auch so ein Problem wie beim Rubik-Würfel. Ich habe irgendeine zufällige Konfiguration gegeben und jetzt frage ich mich, kann ich diese zufällige Konfiguration zerlegen in diese Basisdrehungen? Ne? Und ich zerlege meine zufällige Schaltung in kleinere.
Entschuldigung, nochmal eine kurze Nachfrage. Wer stellt diese Frage?
Das ist jetzt, das, was ich mache, ist mathematische Grundlagenforschung. Ja? Das hat jetzt ein bisschen einen Zusammenhang, vielleicht mit dem Bauen von Chips, aber das Computerchips, aber das ist vielleicht jetzt fürs Erste weniger die Motivation dafür. Die Motivation ist eher Forschung, dass wir verstehen wollen, welche Dinge können wir noch, was ist dieser Unterschied zwischen einfach lösbaren Problemen und schwierigen? Wo schlägt das um? Ne? Also wie viele zusätzliche Bedingungen muss ich stellen, damit mein Sudoku quasi leicht lösbar wird? Ne? Wo ist da die Grenze zwischen dem Rubik-Würfel und dem Sudoku, wo es vom Leichten ins Komplizierte geht? Also in dem Sinn habe ich meine Hoffnung auf die $1 Million noch nicht ganz aufgegeben. Also wenn ich da was Genaueres rausfinde, vielleicht wird das noch was.
So, gibt es gerade aktuell eine Frage? Da hinten haben wir noch eine. Ich stelle ganz kurz mal eine dazwischen. Die ist nicht besonders einfach, glaube ich, und vielleicht auch nicht so leicht zu beantworten. Aber wir stellen ja immer wieder fest, dass Mathematik so ein unglaubliches Angstfach ist bei den Schülerinnen und Schülern. Der eine oder andere hat sich vielleicht leichter getan, der andere schwerer. Jetzt wäre meine Frage einfach nur, haben Sie irgendeine Idee sozusagen, wo man da anfangen könnte? Weil es ist ja recht wichtig, dass Leute sozusagen Mathematik einfach auch mal betreiben. Ja? Haben Sie vielleicht eine Idee? Sie lernen ja auch, wie man Leute dafür begeistern kann. Also mir scheint ja der Weg zum Beispiel des Sudokus oder ähnliche Problematiken ja schon was zu sein, was so ein bisschen zeigt, dass es eben da nicht um die klassischen Problemfelder gehen muss.
Ich denke, was man sich bemühen sollte, was für die Studenten bei uns an der Uni oder für die Schüler zu transportieren, dass Mathematik nicht nur stures Auswendiglernen und Rezept herunterrechnen ist, sondern Mathematik ist einfach Nachdenken über irgendwelche Probleme. Ja? Also und dass man das vielleicht an irgendwelchen Spielen auch aufhängt damit ein bisschen einen weniger ernsthaften und mehr spielerischen Umgang damit forcieren kann. Ne?
Das scheint eben durch die Formeln oft so zu sein, dass man das Gefühl hat, man darf gar nicht denken. Also es gibt da einfach eine Lösung, die muss man so anwenden, denken ist nicht erlaubt oder auch nicht gefragt. Und das scheint mir immer das sehr seltsam zu sein, während eben Sudokus was ist, was die Leute einfach juckt. Nicht rechnen, aber es ist sozusagen Logik und man knackt irgendwie und es macht Spaß. Und ich glaube, das ist ja eigentlich eine Grundlage, die wäre ja für die Mathematik einfach perfekt, wenn man es so anschaut, dass es ein Werkzeug ist, um Nüsse zu knacken irgendwie. Und das scheint mir oft zu selten gemacht zu werden, dass man so sozusagen herangeht. Also gibt es da. Da hinten mal die Frage, Entschuldigung.
Noch eine Frage zum Computer als Hilfsmittel für die Beweistechnik. Als ich studiert habe, wurden numerische Lösungen zwar akzeptiert, aber mit gewissen Nasenrümpfen. Und es wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, irgendetwas mit Hilfe des Computers zu beweisen. Nun haben Sie aber ausgeführt, dass das heute immer mehr üblich wird. Können Sie das in irgendeiner Weise quantifizieren? Ist das heute Standard oder wird das allgemein akzeptiert?
Also da gibt es schon noch eher so philosophische Fragen. Ne? Also bringt mir dieser Beweis, dass es nur, dass ich 17 Zahlen gegeben haben muss, bringt mir dieser Beweis, dieser Computerbeweis irgendwas, weil ich ihn sowieso nicht verstehe. Ne? Also das ist einfach nur Nachrechnen. Ich kann auch diese, das war das, wo ich vorher gekämpft habe, na, ich kann diese Zahlen nicht erklären, warum, woher die herkommt.
Also es fehlt sozusagen das große Aha-Erlebnis. Man programmiert den Computer und er sagt einem dann, unter 17 geht es nicht. Aber
ja.
Sozusagen dann den
Fingerschnippt,
das hat man dann nicht. Eben. Diese Grundidee. Das Eureka.
Ja, das macht halt dann der Computer. Ne? Aber, natürlich gibt's immer mehr Beweise, die Computer verwenden. Die auch nicht anders möglich wären. Eine andere Sache ist diese Keplers Vermutung. Ne? Also wie packen Sie Orangen optimal? Ne? So Kugeln. Sie haben lauter Kugeln, sind alle gleich groß. Wie packen Sie die optimal in eine Schachtel rein? Ne? Also wenn man in der Praxis würde man sich denken, ja, man nimmt quasi drei Kugeln, ne, und setzt dann in der nächsten Lage eine in der Mitte drauf, ne, und verschiebt das dann so in den Ebenen. Kepler hat sich hat vermutet, dass das die effizienteste Packung ist von Kugeln. War lange Zeit offen, ist Ende der 90er Jahre bewiesen worden, dass das tatsächlich nicht besser geht, als so wie hier beschrieben. Und das war ein Computerbeweis auch. Ne? Eigenartigerweise wüste Numerik, die da verwendet worden ist für ein total unschuldiges Problem. Ne? Die man denkt, ja, wie soll ich die Orangen anders hinlegen als so. Und da gibt es mehrere solche Beweise jetzt. Es ist ein gültiger Beweis, ne, denke ich doch, es stimmt. Ich persönlich geht es mir bei der Mathematik darum, die Sachen zu verstehen. Ne? Also ich möchte gerne die Gründe verstehen. Manchmal ist es aber einfach so, es geht sich nicht anders aus. Ne? Also so wie hier, die 17 sind deswegen so, weil es sich nicht anders ausgeht. Warum gibt es fünf von diesen platonischen Körpern, ne, die sich aus regelmäßigen Polygonen zusammensetzen können? Warum gibt es nur fünf und nicht sechs oder sieben? Es geht sich nicht anders aus. Ne? Das ist die Begründung. Mit der Winkelsumme kommen sie nicht anders hin. Im Grunde ist das dieselbe Art von Begründung hier. Nur ist das mit dem Computer so, nur noch mit dem Computer zu überprüfen.
Gut. Okay. Nochmal eine Frage?
Ja, das ist keine Frage, sondern eine Ergänzung zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Warum macht Mathematik Spaß oder warum macht es nicht Spaß? Da haben Sie gesagt, man muss lernen, dass Mathematik nicht ein Herunterlernen von irgendwelchen Sachen ist. Ich möchte dazu ein Beispiel erzählen. Meine Tochter hat irgendwann einmal in der Schule mitgekriegt, dass man Sachen unterschiedlich lösen kann. Ganz einfaches Beispiel, die Frage war, wie viel ist 7 mal 12? Und normalerweise fangen wir zum Rechnen an mit 7 mal 10 und 7 mal 2 und so weiter. Und sie hat dann gesagt, ich kann ja 7 mal 12 rechnen mit 7 mal 6 und das Ganze verdoppeln. Das ist so typisch der Weg des Mathematikers, dass man andere Wege sucht, wo man dann zum gleichen Ziel kommt. Und damit war es für sie einfach ein Spaß in der Schule, Wege zu finden, die Lehrerin nicht vorgegeben hat oder die Sachen anders zu machen, als die Lehrerin gemacht hat. Und damit hat sie mathematisch Spaß gemacht.
Sehr schön. Hier vorne haben wir eine Frage und dann hier. Sekunde gerade, dass wir es vielleicht doch aufnehmen. Ich glaube, dass Sie einen wichtigen Beitrag liefern werden. Harren Sie noch.
Vielleicht dazu eine Anmerkung. Es gibt schon solche Wege, auch wie Mathematik interessant gemacht wird. Ich habe es damals lange her auch einmal gemacht. Mathematik-Olympiade nennt sich das. Und dort bekommt man wirklich das mit, dass Mathematik Spaß macht, weil man eben an Problemen knobelt, wo man jetzt nicht irgendwelche auswendig gelernten Lösungen dafür hat, sondern wo man selber überlegen muss, wie kommt man überhaupt zu einer Lösung. Und das hat mich damals sehr inspiriert und eigentlich dazu geführt, dass ich die Mathematik gern gehabt habe, was ich wahrscheinlich aus der Schulmathematik allein nicht gehabt hätte.
Ja. Sie wollten noch was sagen, Entschuldigung.
Ja, nach dieser Diskussion ist mir ein Satz wieder eingefallen, oder ich kann ihn jetzt vorlesen, der bezüglich der Mathematik etwas aussagt. Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher. Und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit. Können Sie diesem Satz zustimmen?
Jein. Also grundsätzlich ist es so, ja, dem kann ich schon was abgewinnen, ne? In der Mathematik, wir arbeiten mit Modellen, ne? So idealisierten Modellen oder mit Spielen meinetwegen, ne? Also der Rubikwürfel, der wächst auch nicht am Baum, ne? Also wir hantieren da mit irgendwelchen idealisierten Dingen. Trotzdem haben diese Ideen sind die sehr erfolgreich in der Wirklichkeit, ne? Also auch wenn es vielleicht nur idealisiert sind oder näherungsweise. Die Flugzeuge fliegen und weil die Profile der Tragflächen entsprechend sind und ganz würde ich als Spielerei würde ich es dann auch nicht würde ich die Mathematik dann auch nicht wegtun. Ne?
Ja, ich glaube, Spielerei ist gar nicht so das Thema. Die Frage ist, beschreibt irgendwas, was die Wirklichkeit ist, aber das ist ja eigentlich sekundär. Aber das ist eben schwierig, was ist die Wirklichkeit? Also da, glaube ich, fängt das Problem an. Ja. Haben wir noch? Ja, haben wir noch eine Anregung, bitte?
Ich hätte eine Frage, und zwar, angenommen, ich habe ein NP-komplettes Problem, für das ich aber unbedingt eine Lösung brauche, aber vielleicht nicht unbedingt die beste. Also würde mir schon ein kurzer Weg beim Traveling Salesman genügen, nicht der kürzeste. Wie ist der Stand der Dinge bezüglich Computeralgorithmen? Oder noch eine Metafrage dazu, interessiert das überhaupt einen Algebraiker oder lässt er das die Physiker und Informatiker machen?
In der Praxis muss man die Probleme natürlich lösen, ne? Weil die sind ja da und man kann die Handelsreisenden nicht alleine lassen, ja, in ihrem Unglück. Da gibt's also Näherungslösungen, eine große Literatur oder auch sehr viel geschicktere Algorithmen als das einfache Backtracking, was ich da vorgestellt habe. Also da an der Johannes Kepler Universität in Linz ist zum Beispiel bei der Informatik ein Professor Biere, ne, der sich genau mit diesen praktischen Problemen beschäftigt und die wirklich löst. Und sehr, sehr erfolgreich. Auch sehr, sehr große sehr, sehr große Probleme mit industrieller Anwendung. Also diese Sachen gibt es durchaus. Für mich als Informatiker, bin ich als Nicht-Informatiker, sondern Algebraiker. Ich arbeite halt gern mit den Strukturen. Ich hätte gerne eine exakte Lösung, einen exakten Algorithmus. Ne? Da ist das jetzt weniger mein Metier. Ne?
Gut, ich glaube, ganz da hinten ist jemand.
Würde Sie eine Lösung interessieren oder würde Sie das befriedigen, wenn man zu einer Lösung kommt über eine genetische Programmierung beispielsweise? Oder wie schätzen Sie genetische Programmierung ein in Bezug auf solche Probleme?
Also bin ich für alle Lösungen dankbar immer. Ne? Also genetische Algorithmen, was die beitragen können für diese MP-vollständigen Probleme, weiß ich nicht. Ne? Also es geht nicht effizient. Ne? Es gibt neue, es gibt auch neuere Verfahren, so sogenannte DNA-Algorithmen und so weiter, ne? wo sie die Lösung quasi in einer Population von DNA wachsen lassen. Ne? Also irgendwie physikalisch und im Allgemeinen das Problem, in das sie dort laufen, ist weniger die Zeit, sondern der Platz. Ne? Also irgendwann haben sie so viele Individuen, dass der Speicher des Computers oder das Universum zu klein wird. Ne? Und ich glaube, das ist dort der Bottleneck, aber ich bin wirklich kein Experte für diese Dinge.
Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Alle warten noch auf was, scheint mir. Ja, mir fällt jetzt momentan auch keine Frage mehr ein, beziehungsweise so viele, dass ich es jetzt gerade nicht fassen kann so richtig. Ich danke auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag, der uns einen Einblick gegeben hat in die Möglichkeiten, die Mathematik uns geben kann, um ja NP-Probleme anzugehen. Also wenn Sie eins haben, denken Sie drüber nach, dass Sie so an die Problematik rangehen können. Ich danke Ihnen vielmals und ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob du noch hier bleiben kannst, falls es noch informell Fragen gibt im Augenblick. Also wir haben es noch bis 10 Uhr geöffnet. Ich hätte noch zwei Veranstaltungen anzukündigen. Und zwar morgen am Dienstag schon gibt es einen Vortrag zu der Veranstaltungsreihe, wenn ich es richtig habe, Relatives. Das Thema heißt, klingt recht spannend, Dialoge mit Untoten, Toten, Phantomen und einer Leichendarstellerin, wie man Projekte mit Abwesenden macht, mit Hanna Huzig, Dramaturgin und Kuratorin. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Kunstuniversität Linz in Kooperation mit dem Kepler Salon. Ja, nächsten Montag gibt es am 27. Oktober wieder um 19.30 Uhr die Veranstaltung 2500 Jahre Beziehungsgeschichte Österreich-Litauen mit Judith Lewonik, Autorin und Journalistin, die sozusagen eine Fachfrau für die Beziehungen zwischen Österreich und Litauen ist. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie noch weiteres Interesse haben, ich habe heute einige neue Gesichter gesehen, vielleicht wollen Sie sich informieren über den Kepler Salon und die Freunde des Kepler Salons. Wie gesagt, Quartalheft liegt auf. Bitte schauen Sie rein. Wir haben jetzt noch bis 10 Uhr geöffnet circa. Das heißt, wenn Sie noch hier bleiben wollen, ein Getränk nehmen und vielleicht noch mit jemandem angeregt diskutieren, Sie sind herzlich willkommen, bleiben Sie da. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen lieben Dank für Ihren Besuch. Wiederschauen.